Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit mehr als 1000 Tagen tobt der von Russland entfesselte Krieg in der Ukraine. Inzwischen klingen die täglichen Meldungen der deutschsprachigen Medien allerdings weniger selbstsicher, wenn es um die Siegeschancen der Ukraine geht. Deshalb werden Forderungen immer lauter, den Krieg ins russische Territorium zu tragen bzw. der Ukraine dabei behilflich zu sein, indem ihr weitreichende Waffen zur Verfügung gestellt werden. Vor einer solchen Eskalation warnen wiederum nicht wenige. Russland hat jetzt mit dem Einsatz einer im Westen offenbar bislang komplett unbekannten, neu entwickelten Mittelstreckenrakete für aufgeregte Debatten gesorgt. Befinden wir uns bereits im Dritten Weltkrieg oder taumeln wir in ihn hinein? Wir wollen uns erneut Expertenwissen und Analyse einholen vom früheren Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat. Herzlich willkommen, Herr Kujat.
Ich grüße Sie. Hallo.
Herr Kujat, wie sehr hat Sie der Einsatz der neuen russischen Mittelstreckenrakete Oreshnik überrascht oder hat Sie das überhaupt nicht überrascht?
Nein, also ich wusste natürlich nicht, dass Russland über eine derartige Rakete verfügt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass eine solche Rakete eingesetzt wird. Ich habe natürlich damit gerechnet, dass es eine Reaktion der russischen Seite gibt. Auch das ist ja nie ganz sicher vorherzusagen. Man muss einfach sehen, dass die Eskalationsstrategien im Westen, also insbesondere der Vereinigten Staaten und Russlands, sehr unterschiedlich sind. Die Vereinigten Staaten eskalieren immer in kleinen Schritten, warten ab, ob der Gegner reagiert oder ob er nur verhalten reagiert und dann kommt der nächste Schritt. Die Toleranzschwelle der Russen liegt wesentlich höher, aber wenn diese Toleranzschwelle erreicht ist, dann schlagen sie zurück. Das Problem besteht natürlich darin, dass niemand weiß, wo genau diese Toleranzschwelle liegt. Das entscheidet natürlich die russische Regierung immer von Fall zu Fall. Deshalb sage ich, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass eine Reaktion erfolgt. Auch deshalb, weil dies ja ein ganz gravierender Schritt ist, den die Vereinigten Staaten unternommen haben. Aber ich wusste nicht, wie er erfolgt und wann er erfolgt.
Ganz viel wird ja diskutiert, dass der Einsatz dieser neuen Mittelstreckenrakete durch Russland ja so eine Art Vorwarnung sein soll. Wir könnten die auch mit Atomsprengköpfen bestücken. Überhaupt wird der mögliche Atomwaffeneinsatz Russlands viel diskutiert. Wie realistisch ist das eigentlich? Wäre Russland aus Ihrer Sicht bereit, tatsächlich diesen, ich will mal sagen, letzten Schritt wirklich zu gehen?
Es gibt in Russland natürlich eine Diskussion, also ich denke da beispielsweise an den früheren russischen Präsidenten Medvedev, der häufig durch scharfe Kommentare, durch scharfe Wortmeldungen auffällt. Es gibt auch Experten wie Karaganov, die schon mehrfach gesagt haben, man müsste jetzt sozusagen als Warnung einmal einen Nuklearwaffeneinsatz starten. Aber von Seiten der offiziellen Regierung, insbesondere von Putin, gibt es dazu überhaupt keinen Hinweis. Ich weiß aber, dass im Westen immer wieder behauptet wird, Russland würde mit dem Einsatz von Nuklearwaffen drohen und in unverantwortlicher Weise eskalieren. Ich kann das an keiner Äußerung Putins selbst festmachen.
Erleben wir stattdessen gerade die Endphase dieses Krieges?
Naja, es zeichnet sich natürlich ab, eigentlich schon seit Anfang November vergangenen Jahres, nach der gescheiterten Offensive der Ukraine, zeichnet sich ab, dass die Lage, die militärische Lage der Ukraine täglich kritischer wird. Und das trotz der enormen finanziellen Unterstützung des Westens, trotz der Lieferung von Waffen und Ausrüstung, und zwar immer modernerer Waffen, die auch dann immer wieder im Westen, insbesondere auch in Deutschland, als Gamechanger bezeichnet werden, ist ja keine Änderung der Situation eingetreten, sondern im Gegenteil, die Lage verschlechtert sich immer weiter. Und das führt natürlich zu der Frage, wohin geht das eigentlich? Wie lange will die Ukraine noch weiter kämpfen in dieser Situation? Ich halte es für unrealistisch, dass die Ukraine ihr sicherheitspolitisches, ihr strategisches Ziel erreichen kann, nämlich die Rückeroberung ihres Territoriums in den Grenzen von 1991. Das halte ich für ausgeschlossen. Ich bin auch der Auffassung, dass die westliche Unterstützung, auch die Freigabe weitreichender Waffensysteme für Angriffe auf russisches Territorium, die strategische Lage nicht zugunsten der Ukraine wenden kann. Im Übrigen ist das auch bei der Entscheidungsfindung der Vereinigten Staaten die Auffassung in der amerikanischen Regierung gewesen. Eine Änderung der strategischen Lage zugunsten der Ukraine wird dadurch nicht erreicht. Aber es ist ein großer Eskalationsschritt, den die Vereinigten Staaten hier unternommen haben. Großbritannien ist gefolgt und man hört jetzt, dass Frankreich auch bereit ist, seine eigenen Scalp-Marschflugkörper freizugeben für Einsätze auf russisches Territorium. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns auch in einer äußerst kritischen Lage befinden. Der gewählte amerikanische Präsident Donald Trump hat vor ein paar Tagen gesagt, wir waren einem dritten Weltkrieg noch nie so nahe wie jetzt. Und ich denke, auch wenn ich das nicht hundertprozentig unterschreiben würde, aber in gewisser Weise nähern wir uns jedenfalls diesem Punkt.
Das heißt, wir taumeln, wie es der australische Historiker Christopher Clark mal in Bezug auf den Ersten Weltkrieg so bezeichnet hat, wir taumeln mehr oder weniger in einen dritten Weltkrieg, ohne es wirklich zu wollen?
Historische Situationen sind mit der Gegenwart immer nur sehr, sehr schwer zu vergleichen. Aber es war ja auch vor dem Ersten Weltkrieg so, dass wir in unserer, ich sage einmal, teutonischen Loyalität gegenüber Österreich-Ungarn bereit waren, einen Krieg zu führen. Nicht wollend, aber letztlich nach dem Motto, halb zog sie ihn, halb fiel er hin. Das ist ja eine Situation, die heute durchaus ähnlich ist, wenn ich an unser Versprechen gegenüber der Ukraine denke. Die Ukraine wird gewinnen, weil sie gewinnen muss und wir werden sie unterstützen, solange es nötig ist. Das ist ja durchaus vergleichbar. Aber es gibt eben auch einen anderen Vergleich, den ich ziehen würde. Historiker haben ja immer wieder gesagt, dass der Erste Weltkrieg die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts war. Und ich hoffe, dass in einigen Jahren nicht Historiker sagen werden, der Ukraine-Krieg war die Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, wir müssen uns doch auf die Situation einstellen, dass dieser Krieg zu einem großen europäischen Krieg werden könnte, wenn wir nicht sozusagen der Eskalation in die Speichen greifen. Nun hat ja der gewählte amerikanische Präsident bereits mehrfach vorher gesagt, dass er diesen Krieg beenden will. Und inzwischen sickern ja auch Einzelheiten seines Friedensplanes durch, sodass wir in der merkwürdigen Situation sind, gerade nach dieser Eskalation durch die Freigabe weitreichender amerikanischer Waffen, dass wir jedenfalls die Menschen, die Sicherheit und Frieden haben wollen in Europa, ihre Hoffnung nun auf Trump und Putin setzen müssen. Also Putin deshalb, weil man hoffen muss, dass er besonnen und maßvoll reagiert und auf Trump, dass es ihm gelingt, diese Entscheidung seines Vorgängers rückgängig zu machen und dass es ihm vor allen Dingen gelingt, seine Vorstellung von einem Friedensplan durchzusetzen und zwar möglichst schnell, bevor die Lage weiter eskaliert.
Können Sie nachvollziehen, dass vielen Ukrainern das wie bittere Galle vorkommt, wenn Sie sagen, dass bizarrerweise die Friedenshoffnung auf den beiden Namen Trump und Putin ruhen?
Naja, wir haben uns in diese Situation hineinmanövriert. Die Europäer, auch die Deutschen, haben ja keine Friedensstrategie gehabt. Wir haben ja nur immer wieder gesagt, wir müssen die Ukraine unterstützen in diesem Angriffskrieg Russlands, solange es nötig ist. Aber wir haben keine eigene Strategie gehabt, diesen Krieg zu beenden. Und wir müssen eben sehen, die Leid tragen, denn das ist ja die ukrainische Bevölkerung. Es gibt doch kaum noch eine Familie, in der nicht der Vater, der Sohn, der Schwager oder ein Bekannter im Krieg gefallen oder schwer verwundet ist. Es geht doch nicht um die ukrainische Regierung, es geht um die ukrainische Bevölkerung. Und ich halte unsere Vorgehensweise für völlig apolitisch. Selbst in einem Verteidigungskrieg darf die Politik nicht suspendiert werden. Das ist doch Clausewitz in Reinkultur. Die Politik muss auch in einem Krieg, vielleicht sogar gerade in einem Krieg, fortgesetzt werden. Denn ein Krieg entsteht eben in einer bestimmten politischen Konstellation, er führt zu einer neuen politischen Konstellation. Und die kann nur Bestand haben, wenn sie unter den Kriegsparteien vereinbart ist. Aber das haben wir völlig außer Acht gelassen. Und so sind wir in diese Situation, oder vielmehr die Ukraine und wir sind in diese Situation geraten, dass wir weiter eskalieren müssen, aber genau wissen, dass im Grunde genommen uns die Zeit davonläuft oder der Ukraine die Zeit davonläuft. Das finde ich außerordentlich bedauerlich, denn letzten Endes, ich zitiere jetzt nochmal Trump, der gesagt hat, es geht darum, diesen Krieg zu beenden, es geht darum, das Töten zu beenden. Das ist auch meine Sicht der Dinge.
Der noch regierenden Biden-Administration wird ja unterstellt, dass sie ihre letzten Amtstage dafür nutzt, den Krieg in der Ukraine so zu eskalieren, dass dem Nachfolger im Weißen Haus fast alle Wege für eine Friedenslösung verbaut werden. Was halten Sie von diesem Vorwurf?
Ich sehe es etwas anders. Was außerordentlich merkwürdig ist, ist, es gibt in allen demokratischen Staaten eine Gewohnheit, dass man, wenn man abgewählt ist, nicht Entscheidungen trifft, die den Nachfolger in seinem Amt belassen. Da gibt es ja den Ausdruck der Lame Duck, man ist dann Lame Duck und so verhält man sich auch. Ich sehe die Entscheidung Präsident Bidens als einen klaren Verstoß gegen diese Verhaltensnorm. Ja, aber es ist im Wesentlichen, denke ich mal, ein Zeichen höchster Frustration, diese Entscheidung noch kurz vor Ende der Amtszeit zu treffen. Eine Frustration, die dadurch ausgelöst wird, dass nach dem Rückzug aus Afghanistan, der ja auch unter Präsident Biden erfolgte, auch wenn er eingeleitet wurde durch Trump vorher, die Vereinigten Staaten nicht gemeinsam mit der Ukraine eine zweite militärische Niederlage erleiden wollen. Das ist menschlich verständlich, politisch aber halte ich das für völlig falsch.
Zum Abschluss nochmal der berühmte Blick in die Glaskugel, Herr Kujat, wenn Sie gestatten. Werden wir 2025 bereits mit einem Waffenstillstandsabkommen begrüßen können?
Es gibt ja nur eine Alternative. Entweder es kommt sehr bald zu einem Waffenstillstand mit hoffentlich schnell folgenden Friedensverhandlungen oder die Ukraine erleidet eine katastrophale militärische Niederlage und dann diktiert der Sieger in diesem Krieg, wie die Bedingungen des Friedens aussehen. Und ich plädiere schon seit langem dafür, denn es ist ja seit mehr als einem Jahr für jedermann, der sich ein wenig mit der Sache beschäftigt, absehbar, dass die Situation immer schwieriger wird für die Ukraine und irgendwann einmal in einer militärischen Niederlage enden muss. Also dieses zu verhindern, ist eben nur möglich, indem es tatsächlich zu einem Waffenstillstand kommt und mit Friedensverhandlungen. Ich hoffe sehr, dass sich die Vernunft durchsetzt, auch und insbesondere bei der ukrainischen Regierung, beim ukrainischen Präsidenten, dass er seinem Volk diese Entwicklung erspart und frühzeitig sich auch mit dem neuen amerikanischen Präsidenten in Verbindung setzt, um mit ihm gemeinsam seinen Friedensplan umzusetzen.
Über die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg haben wir mit dem früheren Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, General Harald Kujat, gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kujat.
Gerne.